Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich darf heute mit meiner Predigtreihe weitermachen. Ist schon ein bisschen her, das letzte Mal, aber heute geht's weiter. Wir schreiben das Jahr 1961. Die Mauer in der DDR wird gebaut. Vielleicht können sich noch manche an diese Zeit erinnern, wo die Mauer stand. Und diese Mauer war der Start von 28 Jahren Gefangenschaft. Innerhalb dieser Mauer wurden die Menschen von der Stasi abgehört. Also jeder, der nicht ins System gepasst hat, der wurde halt gewaltsam in dieses System hineingedrückt. Und einige Menschen haben es auch geschafft, erfolgreich daraus zu fliehen, aus dieser DDR, und zwar in den Westen von Deutschland. Aber viele sind dort geblieben und Familien wurden getrennt, Freundschaften konnten auch nicht mehr weitergeführt werden und so stand diese Mauer wie ein eiserner Vorhang und die Menschen haben drin gelebt. Und 1989, da kam diese Massendemonstration und die haben dagegen demonstriert, dass diese Mauer endlich abgerissen wird. Aber ich denke, wenn wir dort damals eine Umfrage gemacht hätten, hätte wohl kaum einer gesagt, ja, in ein paar Monaten ist diese Mauer nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. Aber wie ein Wunder, diese Mauer fällt. Es schien so, dass der Pressesprecher die Notiz irgendwie falsch verstanden hat. Alle sind an die Grenzen hingegangen und dann wurde die Mauer geöffnet. Alle sind rausgeströmt und es war eigentlich ein Wunder. Weil auch in den nächsten Jahren hat die DDR, also beziehungsweise die Sowjetunion, ihre Truppen abgezogen. Und es waren mehrere hunderttausende Truppen und die wurden einfach friedlich abgezogen. Und auf einmal, aus dem Nichts, war dieses Land von also DDR und die BRD wieder vereint. Und wahrscheinlich hätte es davor niemand geglaubt und jetzt haben wir es schon vergessen, aber es war trotzdem ein Wunder. Und Gott hat diese Geschichte genauso geführt, wie es jetzt eben ist. Und heute machen wir mit Josua weiter in Kapitel 6. Und in dieser Geschichte geht es darum, um diesen Mauerfall. Und in dieser Predigt will ich vor allem darauf eingehen, dass wir Menschen leider sehr, sehr oft es uns schwerfällt, etwas zu glauben, was wir nicht sehen. Also ich habe das auch überschrieben. Ihr könnt einfach weiterklicken. Und zwar habe ich es überschrieben, glaubst du an einen großen Gott? Weil damals in der DDR hat ja auch niemand dran geglaubt, dass wirklich diese Mauer mal aufhört und wirklich mal eine Einigung da ist. Und wir in unserem Leben zweifeln auch so oft an den Verheißungen Gottes und kämpfen damit. Wie oft kämpfen wir vielleicht mit Zweifeln? Wie oft kämpfen wir in unseren Familien? Wie oft kämpfen wir auf der Arbeit? Wie oft kämpfen wir persönlich im Glauben gegen Sünde und all diese Dinge? Und sie belasten uns. Aber unser Blick ist eben halt auf das Hier und Jetzt, auf mich, auf dieses Problem, auf wie bei der DDR, auf diese Mauer, wie bei Israel, auf Jericho gerichtet. Und uns fehlt dieser Glaube, dass Jesus doch für uns bezahlt hat und wir in ihm alles haben. Und ja, wir schauen uns heute diese bekannte Geschichte an. Ich denke mal, es wird nichts Neues sein. Diese Geschichte kennt jeder von euch, aber trotzdem müssen wir da reinschauen und neu ermutigt, neu ausgerichtet werden. Und vor allem geht es darum, dass Gott nicht durch menschliche Stärke, nicht irgendwie durch eine große Militärmacht diese Stadt einnimmt, sondern durch Glaube, durch einfachen Glauben. Und diese Mauer ist nicht durch deren Hand gefallen. Diese Mauer ist gefallen, weil sie im Glauben an das Wort Gottes gelebt haben. Und genauso hast du und habe ich nicht den Zugang zu Gott, weil wir gut sind, nicht weil wir es uns verdient haben, sondern weil wir daran glauben, dass Gott es uns geschenkt hat. Und wie schon gesagt, meine letzte Predigt ist ein bisschen her, deswegen will ich euch kurz abholen, wo stehen wir in dieser ganzen Geschichte. Josua ist der Nachfolger von Mose geworden und das Spannende ist an diesem Buch, die ersten 5 Kapitel, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, da ging es überhaupt gar nicht um diesen Krieg. Also die sind jetzt im Land, aber die haben noch keinen Krieg geführt. Und am Anfang bekommt er den Auftrag und dann in Kapitel 3 und 4 überquert er mit dem ganzen Volk den Jordan, auch ein Wunder. Und in Kapitel 5 lagern sie in Gilgal und in Gilgal. Ich hoffe, die Karte ist wahrscheinlich relativ klein, aber hier, wo dieser rote Punkt ist, da ist Gilgal und daneben ist Jericho und dieser Fluss hier, das ist der Jordan. Und die sind über den Jordan und lagern jetzt in Gilgal. Und anstatt, dass sie dort irgendwie jetzt eine Besprechung machen, wie sie dieses Land einnehmen, lassen sich alle Männer beschneiden. Das heißt, sie sind jetzt im Landesinnere und erstmal sind alle Männer außer Gefecht gesetzt. Und dann steht Josua vor Jericho und es sah vielleicht so aus. Ich habe mal so ein Bild mitgebracht. Könnte Jericho sein. Und Josua steht so, und das lesen wir am Ende von Kapitel 5, und schaut auf Jericho und dann auf einmal steht der Heeresführer von Israel vor ihm und er muss die Schuhe ausziehen. Es ist Gott selbst. Nun, und an dieser Stelle kommt dann Kapitel 6 und der erste Vers von Kapitel 6 ist ein kurzer Einschub und ab Vers 2 fängt Gott an, zu Josua zu reden. Und ich denke, dass wahrscheinlich das genau die Situation war, wo Josua vor Jericho stand und Gott jetzt zu ihm redet. Und genau hier wollen wir starten und ich will mit dem ersten Punkt anfangen. Und der erste Punkt ist der Auftrag. Was für ein Auftrag? Und den schauen wir uns an. Und zwar Vers 2. Und der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho und seine König und die kriegstüchtigen Männer in deine Hand gegeben. Also bevor hier irgendwas losgeht, bevor hier ein Mann losmarschiert oder Josua irgendeinen Plan hat, sagt Gott: Also Jericho habe ich dir schon gegeben. Du hast eigentlich schon gewonnen. Es gehört dir. Also Josua bekommt den Auftrag, diese Stadt einzunehmen, aber nicht nach dem Motto so, du versuchst sie jetzt einzunehmen und wenn es gut klappt, dann gehört Jericho dir, sondern Gott sagt, ich habe dir Jericho gegeben und weil du diesen Sieg schon hast, sollst du hingehen und diese Stadt einnehmen. Und dieser Punkt, den müssen wir uns im Hinterkopf behalten, denn Israel kämpft nicht und hofft dadurch zu gewinnen, sondern Israel kämpft, weil sie schon gewonnen haben. Und diesen Punkt will ich später nochmal kurz aufgreifen, aber das ist die Grundlage für alles, was jetzt folgt. Und jetzt will ich weiterlesen ab Vers 3. Und zwar Josua Kapitel 6, Vers 3. Und ihr sollt die Stadt umziehen, alle Kriegsleute, einmal rings um die Stadt her. So sollst du 6 Tage tun. Und 7 Priester sollen 7 Halbposaunen vor der Lade tragen. Und am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umziehen. Und die Priester sollen in die Posaunen stoßen. Und es soll geschehen, wenn man das Lärmhorn anhaltend bläst, wenn ihr den Schall der Posaunen hört, so soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben. Und die Mauer der Stadt wird an ihrer Stelle einstürzen. Und das Volk soll hinaufsteigen, jeder gerade vor sich hin. Und diesen Auftrag will ich später noch immer wieder so beleuchten zwischen diesen 2 Seiten. Wir haben gesehen, Gott gibt Josua diesen Auftrag und in diesem Auftrag, relativ simpel zu verstehen, du läufst um die Stadt 1 Woche lang und dann stürzt die Mauer ein und du nimmst diese Stadt ein. Und in diesem Auftrag sehen wir diese 2 Parteien und ihr könnt es nochmal einblenden, diese Tabelle, diese 2 Parteien von Sieger und Verlierer. Und diese Sieger bekommen diesen Auftrag, aber müssen zuerst vertrauen. Und die Verlierer, die verachten ihn eigentlich. Weil, wenn wir darüber nachdenken, was ist das für ein Auftrag? Irgendwie ist dieser Auftrag so ein bisschen sinnbefreit. Also, es macht nicht so viel Sinn. Ich habe noch nie in der Geschichte gehört, dass jemand einfach um eine Stadt gelaufen ist und dann einfach die Stadt bekommen hat. So, ich laufe oft genug darum und dann gehört sie mir. Das ist nicht logisch. Das macht kein Mensch. Und wenn du in der Stadt mal warst, also wenn du jetzt bildlich in Jericho sitzt und siehst, okay, am 1. Tag läuft das Volk vorbei und am 2. Tag und am 3. Tag und am 4. Tag, dann wirst du dir irgendwann mal denken, haben die eigentlich nichts Besseres zu tun, als um diese Stadt rumzulaufen? Und ich denke, dass diese Stadt irgendwann mal das Volk verachtet hat. Vielleicht ausgelacht hat, ich weiß es nicht. Sie hatten auf jeden Fall sehr Angst davor, aber eine gewisse Verachtung war da. Und andererseits Israel, die umzieht diese Stadt und die weiß, okay, noch ein Tag und noch ein Tag und bis 7 Tage voll sind. Aber bis diese 7 Tage voll sind, passiert nichts. Du läufst um die Stadt und die steht immer noch, wie gestern. Und um es etwas greifbarer zu machen, dass dieser Auftrag, den Gott Josua gegeben hat, eigentlich, man könnte sagen, dumm ist in menschlichen Augen, habe ich noch ein paar andere Beispiele mitgebracht und ich will die kurz erwähnen, und zwar Noah. Noah bekommt von Gott einen Auftrag, eine Arche zu bauen, mitten auf dem Land. Über 100 Jahre baut er diese Arche. Gideon bekommt den Auftrag, mit 300 Männern gegen eine Armee zu kämpfen, die nicht zu zählen sind. Und zwar Richter 7, Vers 12, und Midian und Amalek und alle Söhne des Ostens lagen im Tal, wie die Heuschrecken an Menge, und ihre Kamele waren ohne Zahl, wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist, an Menge. Und dann kommt er mit 300 Leuten und soll diese riesige Armee töten. Wie war das bei David gegen Goliath? Was ist Sauls erste Reaktion darauf? Aber Saul sprach zu David, 1. Samuel 17, Vers 33, du vermagst nicht gegen diesen Philister auszugehen und mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein Jüngling. Er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend an. Wir sehen, David will gegen Goliath kämpfen, aber die erste Reaktion ist, das ist irgendwie ein dummes Vorhaben. Was ist es für ein Auftrag? Saul ist dagegen, seine Familie ist dagegen. Und es wird nicht funktionieren, weil es diese Regeln der menschlichen Logik verstößt. Es macht keinen Sinn. Und wir machen oft, oder ich mache oft diesen Fehler und nehme meine Rettung als selbstverständlich, aber auch meine Rettung. Und ich würde sagen, unsere Rettung ist der höchste Ausdruck dafür, dass diese menschliche Logik versagt und der Plan Gottes für den Menschen als dumm erscheint. Und zwar 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Also wer sich jetzt bis jetzt noch dran gestoßen hat, dass ich immer wieder gesagt habe, dieser Auftrag ist dumm. Hier steht es schwarz auf weiß. Das Wort vom Kreuz ist töricht, ist dumm, ist Torheit für die, die verloren gehen. Also anders gesagt, für eine rein menschliche Logik macht dieser Auftrag keinen Sinn. Was ist denn das Wort vom Kreuz, das Gott uns gibt? Das ist Buße zu tun und an Jesus Christus zu glauben. Und das ist alles. Ich denke, das war vielleicht auch die Reaktion damals von Israel. Josua, das ist alles. Wir müssen nur um diese Stadt laufen und dann fallen einfach die Mauern ein. Die Mauern von Jericho, die sind hoch, die sind dick. Das waren wahrscheinlich zwei Mauern, so dick, dass sogar ein ganzes Haus in dieser Mauer stand. Und diese Mauern fallen dann einfach rein. Und genauso, wie vielleicht für Israel manchmal dieser Auftrag nicht so greifbar ist, ist das Evangelium doch eigentlich für uns. Ich soll Buße tun und glauben? Also kein Opfer, keine Taten, keine Mitgliedschaft, keine Gebete, keine Almosen, kein gar nichts. Was ist mit all meiner Sünde? Was ist mit diesen Stunden meiner Zeit passiert, die ich vor dem Bildschirm vergeudet habe? Was ist mit diesen Gedanken und Blicken passiert, die ich vielleicht diese Woche auch auf Frauen geworfen habe, die nicht meine sind? Was ist mit der Manipulation vielleicht an meinem Partner oder Kinder? Was ist mit der Bitterkeit, die in meinem Herzen ist, die ich so oft hege? Was passiert mit meiner Faulheit, wodurch ich Gott in den Dreck ziehe? Was ist mit meinem Zorn, der in mir wohnt, den ich gegen meine Mitmenschen habe? Was ist mit dem Stolz, der mich lieblos werden lässt gegenüber meinen engsten Beziehungen? Was ist mit meinem schmutzigen Leben, dass ich vor einem so heiligen Gott lebe? Was ist mit dieser riesigen Sünde? Was ist mit dieser riesigen Last, die auf mir liegt und die niemand nehmen kann? Und ich soll nur Buße tun und glauben? Und wie oft lässt es mich irgendwie doch noch kalt, dass Gott mir dieses Angebot gibt und ich morgens aufstehe und es mir schwerfällt, die erste halbe Stunde mit ihm zu verbringen. Und unsere Sünde ist so groß und so schwer und niemand, wirklich niemand kann irgendwie vor Gott bestehen. Niemand von uns kann sich viel Mühe geben und dann am Ende von seinem Leben sagen, ja, ich habe es verdient. Weil jeder Gedanke, den wir haben, die Gunst von Gott verdienen zu können, ist, im Grunde genommen eine Beleidigung gegen Gott. Denn wir meinen, wir können es uns verdienen und setzen seine Heiligkeit herab. Wir meinen, wir könnten diesen Maßstab erreichen und unsere Sünde ist nicht so schlimm. Ja, ich werde es schon gut hinbekommen. Aber diese unüberwindbare Kluft zwischen Gott und meiner Sünde, die kann niemand, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, nicht heute, nicht hier, nicht auf der ganzen Welt. Es gibt keinen Menschen, der es irgendwie überwinden kann. Niemand von uns kann sich diese Gunst von Gott verdienen. Niemand kann sich diese Rettung nur ein Stück erarbeiten. Und für Menschen ist dieser Weg unmöglich. Allein der Glaube an Christus, allein seine Gnade gibt uns dieses Geschenk, dass wir jetzt zu Gott kommen. Und hier merken wir, das macht doch keinen Sinn, wenn es so schwer ist, zu Gott zu kommen, wenn es unmöglich ist, zu Gott zu kommen, ist es nur der Glaube und nur die Buße? Aber unsere Rettung ist eben pure, reine, vollkommene, vollständige Gnade. Es ist nur Gnade und es ist der einzige Weg durch Glauben an Jesus Christus, zu ihm Zutritt zu bekommen. Und dieser Plan ist menschlich dumm. Für die Welt ist es dumm. Wie kann man ohne Werke gerettet werden? Wie kann ich nur durch Glauben gerettet werden? Dann hat ja jeder Zutritt zu Gott, der an ihn glaubt. Jeder Mörder, jeder Ehebrecher, jeder Vergewaltiger, jeder Verfolger, jeder Drogenabhängige, alle haben Zutritt zu Gott. Und das ist doch völlig irre. Aber niemand von uns ist besser als diese Aufzählung. Niemand ist irgendwie ein besserer Mensch. Wir alle sind Sünder. Und wir alle brauchen diese Kraft des Evangeliums. Wir alle brauchen diesen Glauben daran, dass Gott uns dadurch rettet. Und Gott sucht nicht Leute, die das verstehen können, die diesen Auftrag nachvollziehen können, sondern Gott sucht Leute, die ihm Vertrauen schenken. Vertrauen darauf, was er sagt. Und genauso wie unmöglich es für uns ist, zu Gott zu kommen, genauso unmöglich war es eigentlich für Israel, nach Jericho einzuziehen. Weil genauso beginnt dieses 6. Kapitel, Vers 1. Und Jericho hatte seine Tore geschlossen und war verriegelt vor den Kindern Israels. Niemand ging aus und niemand ging ein. Es scheint so, als ob der Schreiber hier viermal das Gleiche sagt. Er sagt, okay, Jericho ist groß, da kann niemand rein und auch niemand raus und die Mauern sind hoch und da kann wirklich auch niemand rein und auch niemand raus. Es ist unmöglich. Israel kann nicht in diese Stadt einfach selbst rein. Aber wir kommen jetzt zum zweiten Punkt. Israel bekommt den Auftrag und danach die Ausführung. Und Gott erklärt Josua den Plan. Und wie geht es jetzt weiter? Wie sieht diese Ausführung konkret aus? Und zwar, ich hatte ja vorhin gezeigt, Gilgal, da haben sie ja gelagert, ist ungefähr wahrscheinlich 5 Kilometer entfernt von Jericho. Und die sind dann immer von Gilgal nach Jericho gelaufen und einmal um die Stadt Jericho herum. Und damit wir das uns einordnen können, wie groß Jericho war, ich habe ein paar Kommentare gelesen und ein Kommentar hat gesagt, dass Jericho ungefähr 3 bis 4 Hektar groß war. Ein anderer hat gesagt, dass wenn man die ganze Stadt einmal umrundet hat, dann waren das ungefähr 30 Minuten. Das würde Sinn machen, wenn man am 7. Tag dann 7-mal rumreisen muss und dann noch die Stadt einnehmen muss. Ja, würde es wahrscheinlich auch nicht allzu viel mehr Zeit bleiben. Und wir stellen uns das jetzt vor, 30 Minuten einmal um die Stadt. Und so zieht Israel zu dieser Stadt. Wir müssen diesen Zug uns vorstellen. Soldaten, dann kommen die Priester mit der Bundeslade und dann kommt die Nachhut. Man weiß nicht genau, was die Nachhut ist. Ist es jetzt einfach ein normales Volk gewesen oder waren das auch Soldaten? Es steht einfach nur Nachhut da. Aber ich gehe sehr stark davon aus, steht nicht im Text, aber das ist einfach eine Vermutung von mir, dass nicht das ganze Volk dabei war. Weil das ganze Volk hatte 600.000 Männer und wenn man jetzt nochmal 100.000 abzieht, die jetzt nicht über den Jordan gegangen sind, sind es trotzdem 500.000 Männer. Und 500.000 Männer auf einen Fußmarsch von 30 Minuten, da würden die alle um die Stadt stehen und niemand würde laufen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es nicht alle waren, sondern nur ein Teil vom Volk. Nun, und so ziehen die um diese Stadt herum und sagen nichts. Die Priester pusten in ihre Posaunen oder diese Widderhörner hinein und das ist alles. Und wenn Israel so zieht, gehe ich auch sehr stark davon aus, dass sie wahrscheinlich Angst gehabt haben. Wir müssen es uns vorstellen, du ziehst an einer Mauer vorbei, wo der Feind drinnen wohnt. Und die haben ja auch nicht nichts gemacht. Die haben bestimmt auch oben gestanden. Die haben bestimmt auch Pfeil und Bogen gehabt. Und so zieht Israel vielleicht auch irgendwie mit einer Angst, kommen die Pfeile hierher, kommen die nicht her? Oder vielleicht auch gehen die Tore plötzlich auf und die überfallen diesen Zug von Israel. Das kann ja irgendwie alles sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Israel so gelaufen ist und irgendwo ein Stück Angst hat. Vielleicht nicht jeder, vielleicht auch keiner, aber ich kann es mir vorstellen. Nun, und vielleicht wurden sie auch noch ausgelacht oder verspottet. Das wissen wir auch nicht. Vielleicht waren es auch nur Gedanken, die in ihrem Kopf gekreist haben. Nun aber, man hat Zeit, wenn man um diese Stadt herumläuft und das jeden Tag. Wir müssen uns vorstellen, wir als Gemeinde bis nächsten Sonntag jeden Tag einmal um Jericho. So ging es eigentlich bei Israel. Aber diese Ausführung hat viel Vertrauen verlangt. Israel musste Gott darin vertrauen, dass dieser Plan in Erfüllung geht. Und nochmal zu den anderen Beispielen. Wie war das bei Noah? Er hat diese Arche gebaut und er musste vertrauen. Und in dieser ganzen Zeit hat er noch gepredigt, aber ihm hat niemand geglaubt. Niemand. David wurde von Saul und von seiner Familie eher entmutigt, nicht ermutigt. Und Goliath hat ihn auch ausgelacht. Was ist das für ein Hirtenjunge, der mit Stock und Stein zu mir kommt? Wie war es bei Hiob? Was hat seine eigene Frau zu ihm gesagt, nachdem das alles passiert ist? Hiob 2, Vers 9, sag dich los von Gott und stirb. Hiob erfährt dieses größte Leid und seine Frau ermutigt ihn, von Gott sich loszusagen. Und warum hat sie das gemacht? Weil diese Ausführung von Gottes Plan, von diesem Auftrag, Vertrauen erfordert. Aber Vertrauen, das außerhalb unserer menschlichen Logik ist. Nun, ich habe auch wieder diese Tabelle dabei für den zweiten Punkt mit dem Sieger und dem Verlierer. Und der Sieger glaubt bis zum Wendepunkt und der Verlierer lacht bis zum Wendepunkt. So habe ich es mal versucht, auf den Punkt zu bringen. Und was meine ich mit Wendepunkt? Mit Wendepunkt meine ich, dass es einen Punkt gab, wo die Mauer wirklich gefallen ist. Und bis dahin hat sich nichts verändert. Bis dahin musste Israel vertrauen. Und bis zu diesem Wendepunkt war Jericho ja auch sicher. Sie konnten ja auch in dem Sinne irgendwo Israel verachten. Sie konnten sie auslachen, weil die Mauer stand ja wirklich bis zu diesem Wendepunkt, bis zu diesem Punkt, wo diese Mauer gestürzt ist. Auch bei Noah. Die Arche wurde gebaut und bis zu diesem Wendepunkt, bis die Flut wirklich kam, musste Noah vertrauen. Goliath hat David ausgelacht, bis Goliath tot war, bis zu diesem Wendepunkt. Hiobs Freunde und Frau war gegen ihn, aber eines Tages kam dieser Wendepunkt. Also wir merken, wir brauchen dieses Vertrauen bis zum Wendepunkt. Aber es ist nicht genau das, was wir in unserem Leben irgendwo auch erleben, wenn wir Verfolgung erleben würden, dann wäre es vielleicht noch sehr viel nachvollziehbarer an all diese Christen, die jetzt auch unter Verfolgung stehen, die brauchen sehr, sehr, sehr viel Vertrauen, dass es der richtige Weg ist. Und die werden getötet, gefoltert, erleiden Spott und vertrauen ja nur. Und die Verlierer, also die, die sie verfolgen, die lachen sie aus. Aber an dieser Stelle will ich sagen, hier in Deutschland gibt es keine Verfolgung, noch nicht. Und niemand leidet uns davon. oder niemand ist betroffen. Niemand darf jetzt nicht studieren oder darf nicht diesen Job oder diese bestimmte Wohnung haben. Also von der Gesellschaft erleben wir eigentlich keinen wirklichen Druck. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass jeder von uns hier, der da ist, irgendwo Schwierigkeiten erlebt in seinem Leben. Jeder von uns erlebt vielleicht Leid und manchmal selbstverschuldet, manchmal nicht selbstverschuldet. Und Gott lässt Krankheit zu. Gott lässt auch heftigen Streit vielleicht in der Familie zu, obwohl wir immer darauf bedacht waren, Frieden zu halten. Gott lässt seine Kinder oder sozusagen die eigenen Kinder in die Irre gehen. Und obwohl man sie erzogen hat, obwohl man viel für sie gebetet hat, machen die Kinder doch irgendwie ja, nicht das, was sie sollten. Und Gott lässt Gemeinde spalten. Gott lässt es vielleicht zu, dass wir unseren Job verlieren. Gott lässt es zu, dass wir vielleicht auch Kinder verlieren durch eine Fehlgeburt oder dass sie einfach sterben durch einen Unfall. Gott lässt auch Einsamkeit zu. Einsamkeit, wo man vergessen wird. Niemand kümmert sich um einen. Niemand sorgt sich um einen. Und genau dieser Punkt oder genau diese Zeitspanne ist das, wo wir um diese Stadt ziehen. Und bis zu diesem Wendepunkt gilt es für uns zu glauben, zu vertrauen. Aber es passiert oft nichts. Und jeder von uns kennt Hebräer 11 und auch in Hebräer 11 steht diese Geschichte drin, Vers 30. Durch Glauben fielen die Mauer Jerichos, nachdem sie 7 Tage umzogen waren. Und wir kennen auch die Stelle danach, die Vers 31. Durch Glauben kam Rahab, die Hure, nicht mit den Ungläubigen um, da sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen haben. Wir kennen diese Verse, wir kennen diese Geschichte und wir wissen, das ist so eine ja, ermutigende Geschichte, so ein Sieg, so was Besonderes, ein Wunder. Und das alles durch Glauben. Wir kennen auch die Geschichten von Noah. Er wurde gerettet. David hat Goliath besiegt. Hiob hat alles wieder zurückbekommen. Gideon hat diese riesige Armee besiegt. Alles scheint so, dass jedes Gebet erhört wurde und dieses Leben so siegreich und so herrlich immer erscheint. Und unser Leben ist nicht so. Unser Leben sieht eher so nach einer Niederlage aus. Vielleicht könnte sich bei dir oder bei uns dieser Zweifel breit machen. Vielleicht glaube ich ja nicht richtig. Vielleicht sind wir ja da gar nicht auf dem richtigen Weg. Wir hören diese Geschichten, Menschen werden geheilt, wir sind von Süchten befreit, die Familie, die ist auf einmal so harmonisch und wie ein Bilderbuch, alles läuft. Und wenn ich dann in mein Leben schaue, dann läuft gar nichts. Und wir lieben solche Geschichten, wo alles perfekt aussieht, wo alles irgendwie gewinnt und es ein Happy End gibt. Aber oft ist es nicht so in unserem Leben. Und ich habe auch oft den Fehler gemacht, dass ich Hebräer 11 nicht weitergelesen habe. Und wenn wir Hebräer 11 nämlich weiterlesen, ab Vers 35, und ich will mit euch diese Verse durchlesen, das ist ein bisschen längerer Abschnitt, aber lest gerne mit, und zwar Hebräer 11, ab Vers 35. Die ganze Kapitel davor ging es nur um diesen Sieg, also diese Glaubenshelden, und jetzt Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und in Klüften der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen, da Gott für sie etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Und in Vers 35 ist es so spannend, da stellt der Autor 2 Frauen gegenüber. Die eine, die bekommt ihren Mann aus der Verfolgung zurück. Da sehen wir diesen Sieg, wo wir das doch so lieben. Und die andere, die bekommt ihn nicht zurück. Da stirbt er. Und in Vers 14, Vers 39, und diese alle, also all diese Glaubenshelden, die diese Siege errangen, aber auch all diejenigen, die all diese Drangsal durchlebten, die all dieses Leid durchlebten, alle sind Glaubenshelden. Es geht nicht darum, dass dein Leben ein siegreiches Leben ist. Es geht nicht darum, dass du jetzt dieses Happy End bekommst, dass du diese, ja, dass alles gut wird und dass menschlich alles perfekt läuft. Das ist überhaupt nicht die Aussage hier, sondern es geht darum, Gott zu vertrauen. Und der Glaube wird nicht daran gemessen, okay, was Spektakuläres hast du in deinem Leben erlebt? Wie viele Wunder hast du erlebt? Wie viele Wunder hast du durch das Gebet irgendwie erbeten können? Nein, das ist nicht die Frage, sondern der Glaube wird daran gemessen, lebe ich danach, was Gott mir aufträgt? Vertraue ich Gott, egal wie es aussieht? Und im Fall von Josua hat es bedeutet, 7 Tage um Jericho zu laufen. Im Fall von Rahab hat es bedeutet, die Kundschafter aufzunehmen. Und in deinem Fall bedeutet es, Gott zu glauben, dass er dir deine Sünden vergibt und danach zu leben. Und das ist unser Auftrag, das ist diese Ausführung und das bedeutet, ihm zu vertrauen. Also wenn Gott dir all deine Sünden vergeben hat und du all dein Geld für dich behältst, dann bedeutet es, Freigebigkeit zu lernen. Wenn Gott dir all deine Sünden vergeben hat, aber du ungeduldig bist, dann bedeutet es, Geduld zu lernen. Wenn Gott dir all deine Sünden vergeben hat und du keinen Dienst hast, dann bedeutet es, einen Dienst zu machen. Wenn Gott dir all deine Sünden vergeben hat, aber du sehr lieblos in deiner Familie bist, dann bedeutet es, Liebe zu lernen. Egal, ob die Kinder schwer oder einfach sind, egal, ob dein Partner gläubig ist oder nicht. Wenn Gott dir deine Sünden vergeben hat und du keine Beziehung zu ihm führst, dann bedeutet es, eine Beziehung zu ihm zu führen, hinzugehen, zu beten, zu lesen, nachzudenken und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Das bedeutet es, diesen Auftrag, den Gott uns gibt, auszuführen. Und genauso unspektakulär wie diese Ausführung sich anhört, genauso unspektakulär war es auch bei Israel. Die sind nur um eine Stadt gelaufen, da ist nichts passiert. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Du musst nicht ein spektakuläres Leben führen. Niemand von uns. Wir sollen ein Leben führen in Einfachheit, ohne Aufsehen, ohne Wunder, sondern nur im Glauben und Gehorsam. Das ist alles. Aber trotzdem ist ja irgendwann mal die Mauer gefallen. Und das ist der 3. Punkt, das Ergebnis. Und wenn ihr jetzt meint, ja, aber in meinem Leben wird ja nichts Spektakuläres passieren, dann sage ich euch, die Wiederkunft von Jesus, wenn er wiederkommt, dann will ich das erleben. Ich will nicht erleben, wie eine Mauer einstürzt von einer Stadt, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann ist es viel spektakulärer, viel größer. Dieses Wunder ist so herrlich, dass wir erleben, wenn Jesus auf diese Welt kommt, dann wird hier alles stehen bleiben. Da wird sich niemand mehr für irgendwas entscheiden. Niemand wird mehr arbeiten. Es wird alles stehen bleiben und alle werden auf ihn schauen. Und was gibt es dann Spektakuläreres? Was gibt es, was noch herrlicher ist, wenn alles stehen bleibt und Gott deinen Namen ruft und sagt, du kommst mit mir zu mir nach Hause. Was ist da schon eine Mauer, die selbst einstürzt, wenn der Schöpfer des Universums deinen Namen kennt und dich vor allen Leuten bezeugt? Es gibt doch nichts Größeres, oder? Und ich will nochmal versuchen, das von der Geschichte, ja, uns zu diesem Punkt zu führen. Nach diesen 7 Tagen, wo Israel um diese Stadt gezogen ist, da ist diese Mauer ja eingestürzt. Und manche Kommentare sagen, ja, in diesem Moment, wo sie dann geschrien haben, war ein Erdbeben oder vielleicht durch die Schallwellen ihrer Schreie haben sich dann diese Mauer gelöst. Und ich glaube, dass Gott so groß ist, er braucht nicht solche Hilfsmittel. Gott ist allmächtig. Er braucht nicht irgendwie ein Naturphänomen, damit wir das irgendwie logisch erklären können. Ich glaube einfach, dass diese Steine gehorchen mussten und dass manche Steine einstürzen mussten und manche stehen bleiben mussten. Und so einfach. Die Mauer musste Gott gehorchen. Die Stadt ist eingenommen worden. Und wir kommen wieder zu dieser Übersicht, dieser Tabelle. Und da sehen wir, was ist das Ergebnis von denen, der siegt oder der glaubt, es ist Leben. Und von den Verlierern ist es der Tod. Alle Menschen in dieser Stadt sind gestorben, außer Rahab. Rahab ist am Leben geblieben. Ihr Haus ist auch stehen geblieben. Und wir sehen, sie hat geglaubt. Und was hat sie bekommen? Leben. Und der Rest ist gestorben. Und warum haben sie überlebt? Waren sie besser als Jericho? War Israel irgendwie besonders? Hatten sie es verdient? Nein. Niemand von denen hat sich dieses Leben verdient. Sondern Gott hat sich ihnen gnädig zugewandt. 5. Mose 7, 7 und 8. Und an ganz Kanaan Gericht geübt. 1. Mose 15, Vers 18. Und genau an dieser Stelle, da verabschiedet sich irgendwie unser Gerechtigkeitssinn. Irgendwie macht es in unserem Kopf oft nicht so Sinn. Was meine ich damit? Wir sehen, die ganze Stadt ist umgebracht worden. Alle Männer, alle Frauen, alle Kinder, alle Jungen, alle Alten, alle Tiere, alle. Dann alles verbrannt. Aber warum verbrennt diese ganze Stadt? Warum sterben alle Menschen da drin? Und wir haben irgendwie, niemand sagt es von uns, aber doch irgendwie mit dieser Stelle auch ein Problem. So ein bisschen Bauchschmerzen. Warum tötet Gott alle diese Menschen? Auch die Kinder, die können doch nichts dafür. Und deswegen will ich ganz kurz hier noch, ja, weil es in diesem ganzen Buch vorkommt, kurz auch sozusagen meine Stellung dazu, ja, beziehen und uns auch kurz zeigen, was ich denke, was die Bibel sagt. Und zwar beginnt es damit, dass wir in unserem Denken haben, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Und das stimmt auch teilweise, weil jeder Mensch gegenüber einem anderen Menschen hat das Recht auf Leben. In unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, wir dürfen nicht morden, in den 10 Geboten dürfen wir auch nicht töten und deswegen ist es auch zu Recht, wenn ein Mensch jemand anderen umbringt, ist es Sünde, ist es falsch und es geht so nicht. Und daran zweifelt niemand und das ist absolut richtig, das sagt auch die Bibel und ich denke, damit haben wir kein Problem. Aber womit wir schon irgendwie ein Problem haben, ist, dass wir Menschen, jeder von euch, diese ganze Welt, kein Mensch hat ein Recht auf Leben gegenüber Gott. Also niemand, der jetzt gerade lebt, hat ein Recht darauf, vor Gott zu leben. Ich will das mit Beispielen belegen aus der Bibel. Hiob 1, Vers 21 und 2, Vers 10. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Herr. Bei der Sintflut von Noah, das vergessen wir oft, hat er die ganze Menschheit getötet. Jeden, klein, groß, alle. Aber das ist nicht falsch. Er bleibt im Recht. Die Geschichte von Assyrien. Als Gott in einer Nacht 185.000 Männer getötet hat, nachzulesen in 2. Könige 19, Vers 35, und wir lesen so schnell über diese Geschichte drüber, ja, 185.000 und Israel hat gewonnen, das ist so spannend und so gut, aber 185.000 Männer, davon waren Ehemänner dabei, Väter dabei, die sind tot. Familien, die ohne Väter aufwachsen, Ehe, Frauen, die zurückbleiben alleine. Trotzdem bleibt Gott im Recht. Er hat sie ja selbst umgebracht und trotzdem bleibt er im Recht. Und am Ende von den Tagen, das ist ja noch eine Stufe größer, am Ende wird Gott richten und es werden Seelen für ewig verdammt werden. Matthäus 10, Vers 28. Und Gott bleibt im Recht. Und das ist so schwierig für uns, das zu akzeptieren. Aber die Bibel sagt es. Und damit bleibt Gott im Recht. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir als Menschen kein Recht auf unser Leben haben gegenüber Gott, dann können wir es auch verstehen, zumindest ein Stück mehr, dass Gott manchmal Menschen gebraucht, um seinen Plan auszuführen und andere Menschen umzubringen. Also Gott gebraucht Israel, um an Kanaan Gericht zu üben. Nachzulesen 1. Mose 15, Vers 16. Aber dann fragen wir uns ja trotzdem, warum dann trotzdem die Frauen und Kinder? Bei den Männern sind wir irgendwie dann so, ja, das ist okay, die sind sonst zu gefährlich. Aber die Frauen und Kinder, die haben doch nichts gemacht. Und warum Gott dieses Land so gründlich säubert, sagt er auch. Und das ist, weil er ein heiliges Volk haben will. Weil sein Volk als Priester der Welt und den Ländern drumherum dienen soll. Nachzulesen in 5. Mose 20, Vers 10 bis 18. Und da sagt Gott ganz explizit, in diesem Land Kanaan, das ich euch geschenkt habe, sollt ihr jeden umbringen. Und er nennt auch einen Grund, damit sie euch nicht zu Götzendienst verführen. Aber in einer fernen Stadt, also außerhalb von Kanaan, da sollen die nur die Männer umbringen, aber die Frauen und Kinder am Leben lassen. Und zusammengefasst, sozusagen diese Stellung von mir, das Erste ist, Gott gibt uns nicht ein Recht auf Leben. Wir haben kein Recht auf Leben vor Gott, sondern es ist Gnade. Also jeder lebt, jeder von euch ist aus Gnade am Leben. Und das zweite Argument, was ich hier noch bringe, was ich also gerade erklärt habe, ist, dass dieses Land von Götzendienst befreit werden muss und deswegen so radikal alles getötet werden muss. Aber ich bin mir noch sicher, Gott hat bestimmt noch mal 10.000 andere Gründe gehabt, die er uns einfach nicht sagt, die nicht in seinem Wort stehen, die wir nicht wissen, die wir auch nicht zu wissen brauchen, weil Gott Gott ist und wir Menschen sind. Aber diese zwei Argumente, ja, gibt uns Gott und gibt sie uns. Wir können diesen Text verstehen, auch wenn es uns immer noch sehr schwer fällt, es so zu akzeptieren. Das ist eben Gottes Plan und das, ja, ist auch ein guter Plan. Nun, wir haben jetzt diese ganze Geschichte so uns angeschaut und diese Tabelle hilft uns, es vielleicht noch so ein bisschen einfach den Überblick zu bekommen. Wie war es am Anfang? Gott gibt Josua einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist menschlich dumm, aber er ist gut. Und diesen Auftrag vertrauen die, die Sieger sind und verachten die, die Verlierer sind. Und was ist es für ein Auftrag für uns heute, Buße zu tun und an ihn zu glauben? Nicht Jericho einzunehmen, sondern Buße zu tun und an ihn zu glauben. Und ich will uns nochmal diese Stelle in Erinnerung rufen. Israel hat Jericho eingenommen, nicht um zu gewinnen, sondern weil sie gewonnen haben. Und genauso ist es bei uns. Wir kämpfen jeden Tag gegen die Sünde, nicht damit wir danach irgendwie gegen die Sünde gewinnen, sondern weil Jesus gegen die Sünde gewonnen hat und weil er uns alles vergeben hat. Und es ist nicht so eine vage Hoffnung, schaffen wir das nicht, sondern wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist diese Sünde, gegen die wir jeden Tag kämpfen, schon besiegt. Dann, zweiten Punkt in der Ausführung haben wir uns angeschaut, dass dieser Weg oft lang ist, dass dieser Weg in unseren Augen oft sinnlos ist, dass dieser Weg ohne Veränderung ist. Israel ist 6 Tage lang um diese Stadt gezogen und die Stadt sah nach dem 6. Tag genauso aus wie am 1. Tag. Und wir leben mit Gott, wir glauben an ihn. Und wie oft passiert jahrelang nichts in unserem Leben? Wie oft quälen wir uns jahrelang durch unser Leben durch und scheitern so oft gegen die Sünde, leiden so oft, haben so viele Schwierigkeiten, verlieren vielleicht den Mut dabei. Aber dieser Zustand, und das haben wir uns auch angeschaut, ändert sich radikal um 180 Grad an diesem Wendepunkt. Und das ist der dritte Punkt. Was ist der Wendepunkt? Bei Israel war das, die Mauer stürzt ein, und bei uns, Jesus kommt wieder. An dem Tag, wo er kommt, ist alles anders. Da wird niemand von uns mehr traurig sein. Da wird niemand von uns mehr einsam sein. Es wird niemand von uns mehr gegen Sünde kämpfen. Wir alle werden einfach nur völlig am Boden zerstört sein, weil wir das nicht begreifen können, wie Jesus so groß ist und uns einfach mitnimmt und einfach diese Gnade gibt, bei ihm zu Hause zu wohnen. Und deswegen will ich dich ermutigen, Jesus kommt bald wieder. Und niemand von uns hat es sich verdient, an ihn zu glauben. Israel hat es sich nicht verdient, Jericho einzunehmen. Überhaupt nicht. Aber Gott hat sich Israel gnädig zugewandt, und Gott wendet sich auch dir gnädig zu. Deswegen, wenn du noch nicht glaubst und heute hier sitzt und diese Worte hörst, dann tu Buße und glaube. Es ist Gnade da. Heute ist noch Gnade da. Und Gott wird sich gnädig zuwenden. Und er wird dich reich und barmherzig beschenken und eines Tages zu sich nach Hause holen. Und bei ihm zu Hause gibt es keinen Schmerz, gibt es keinen Zeitdruck, keine Trauer, kein Verlust, keine Sünde. Es gibt nur pure und herrliche Gemeinschaft mit ihm. Mit unserem König, mit unserem Gott, mit unserem Erlöser, mit unserem Ein und Alles. Und bis dahin heißt es für jeden von uns, um diese Stadt zu ziehen und im Glauben auf ihn zu schauen. Und ich schließe mit zwei Versen aus 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmt in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühen nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.